Moin.
Servus.
Und willkommen zu Podrot, Pokémon Podcast mit Michi und mir, Tu. Ja, letzte Folge hat der Zufallsgenerator uns Ho-Oh ausgegeben. Bevor wir dazu kommen, ja, wir hatten jetzt einige technische Probleme, weshalb wir eine Woche lang keine neue Folge rausgebracht haben. Tut uns leid.
Sorry.
Sollte aber jetzt nicht mehr passieren, denn die technischen Fehler sind so gut wie behoben bei mir. ja. Kurz gesagt, ich habe mir einfach was komplett Neues gekauft.
Schönes aber, Weihnachtsgeschenk schon vorgezogen.
Ja, genau, für mich, an mich, von mich. So, jedenfalls, genau, um da für euch als Info. Wir haben euch auf Spotify gefragt. Zum aktuellen Aufnahmezeitpunkt ist die Umfrage noch nicht geschlossen. Wie findet ihr das nächste Zufalls-Pokémon? Wir haben jetzt 9 Stimmen und 7 Leute sagen super heiß und 2 finden, es ist ausgebrannt.
Was?
Ja, was ist die richtige Reaktion darauf? Was? Aber wir haben zwar Ho-Oh bekommen, wir werden aber nicht mit Ho-Oh anfangen. Denn Ho-Oh kommt immer im Duo. Mit einem anderen. Ho-Ko. Ne, das reimt sich. Das ist blöd. Ich dachte, ich könnte so einen coolen Reim machen. Aber leider nein. Darum fangen wir
Bro.
Mit. Stimmt, Bro. Ja.
Ho-Oh und sein Bro.
Oh.
Lugi-Oh.
Lugi-Oh? Ist das eine Serie? Jedenfalls, wir haben Lugia. Englisch bekannt als Lugia, das Taucher-Pokémon mit der Pokédex Nummer 249 von Typ Psycho-Flug.
Man sagt, dass es sich meist ruhig am Meeresboden aufhält, um seine Kräfte im Zaum zu halten. So heißt es in Gold, Blattgrün, Hardgold, mehrere Pokédex-Einträge, die das so beschreiben. Mhm.
Ja. Das Taucher-Pokémon.
Das am Meeresboden wartet und seine Kräfte zügelt, aber kein Wasser-Pokémon ist.
Ja, es ist Psycho-Flug. Warum es kein Wasser-Pokémon ist, verstehe ich nicht, weil Game Freak dachte sich vielleicht, Wasser-Flug sollten wir vielleicht dem Pokémon nicht geben, weil dann wäre das zu stark gegenüber Ho-Oh, aber...
Naja.
Aber Ho-Oh ist Feuerflug, das hatten wir schon. Also mit Lavados.
Also ich verstehe es auch nicht ganz. Vor allem, weil es halt auch optisch nicht wirklich wie ein Psycho-Pokémon aussieht. Es ist so, ja, geben wir ihm mal den stärksten Typen, den wir so haben aktuell.
Ja.
Mäßig.
Ja. Aber
ist
ja.
Ist aber jetzt so.
Es ist einfach so, dass es, Lugia da. Jedenfalls Lugia optisch.
Wie erklärt man Lugia? Also ich glaube, die meisten kennen Lugia. Lugia ist, glaube ich, so auf einer Ebene ähnlich, also nicht ganz wie Mewtwo. Es gibt viele, die jetzt wirklich nur so die Original 150 kennen, aber Lugia ist schon ganz weit vorn, glaube ich, bei den Pokémon, die man so optisch kennt. Auch wenn man mit Pokémon jetzt nicht mega viel zu tun hat. Aber es ist...
Allein durch den zweiten Kinofilm sollte Lugia...
Genau, ja. Also ich glaube jetzt, meine Mutter wird jetzt Lugia nicht kennen, auch nie gesehen haben oder so. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen was mit Pokémon zu tun hat, dann ist man über Lugia mal drüber gestolpert.
Ja. Und ja, wie erklären wir das? Es ist halt ein Vogel, der aber auch nicht aussieht wirklich wie so ein richtiger Vogel.
Ja, es ist dann wieder so ein bisschen Drache, aber auch nicht wirklich ein Drache.
Ja. Hat auf jeden Fall komische Fingerflügel an den Flügeln.
Ja, also es hat halt, also es ist so ein vogelartiges Drachenwesen, das riesige Hände als Flügel hat, die eigentlich nicht so aussehen, als würde es damit fliegen können, aber es kann damit fliegen. Es sieht tatsächlich mehr aus, wie als ob es extrem schnell schwimmen könnte damit oder tauchen zumindest, und das kann es ja auch wirklich. Das sieht man ja auch tatsächlich im Startbildschirm von Pokémon Silver und Soul Silver. dass es wirklich extrem schnell über den Meeresboden düst. Aber ja, es kann auch fliegen auf jeden Fall mit den Händen. Und es hat blaue Schuppen am Rücken und am Schweif.
Und irgendwie an den Augen auch.
Und an den Augen, genau.
Ja. Und sonst noch so einen leicht blauen Bauch. Und sonst ist das eigentlich komplett weiß. Auch wenn das halt das Coverlegi von Silber ist. Aber es ist, ich würde jetzt nicht sagen silbern, oder?
Nee, nicht wirklich. Auch wenn es die Silberschwinge theoretisch hat. Aber es ist eigentlich eher weiß, würde ich jetzt auch behaupten. Ja. Es hat nicht wirklich einen Schnabel, aber das ist ähnlich wie Togetic. Das hat ja auch nicht so einen Schnabel. Schnabel ist aber trotzdem ein Vogel. Ja.
Genau. Ja.
Sonst, ist auf jeden Fall ein interessantes Design.
Ja.
Und ich glaube auch mit eines der beliebtesten Legi-Designs, die es so gibt in der Community. Also das ist schon sehr, sehr, sehr beliebt. Was aber sicher auch, du hast es schon angesprochen, der zweite Kinofilm auch mit sich bringt, dass es da halt sehr prominent war und einfach das Franchise schon sehr lange begleitet und da doch sehr präsent auch immer war.
Ich schaue hier gerade, sonst Inspiration könnte halt auch der Beluga-Wal sein, wo ja auch der Name herkommt. Beluga, Lugia.
Lugia, ja, stimmt.
Eine Walart. Ja. Aber auch eine Drachengestalt. Ja, es ist ein bisschen aus allem was so.
Ja. Es jedenfalls würde ich behaupten, wenn es es wirklich geben würde, dann könnte es nicht fliegen mit der Körperform, die es hat.
Ja, aber vielleicht dadurch, dass
vielleicht es... Vielleicht fliegt es mit seinen Psychokräften, ja.
Es hat einfach Schwebe.
Ja, genau. Ja, aber was, glaube ich, an der Optik vielleicht interessant ist, wenn wir das auch vornehmen, vorziehen vor den Werten auch. Es ist ja kein klassisches Pokémon in dem Sinn, dass es für ein Spiel designt wurde.
Genau. Lugia wurde ja eigentlich nur für den Film designt. Und das Witzige ist, ich glaube, der Direktor oder derjenige, der das Lugia gemacht hat, um ein bisschen die Lugia-Entstehungsgeschichte zu besprechen, der hat sich ja vehement dagegen geweigert, dass das Pokémon in den Spielen vorkommen soll. Und ich glaube, kurz darauf haben sie ihn dann auch gekündigt oder so. Jedenfalls sehr tragisches Schicksal. Also wenn ihr euch da mal mit dem Erfinder von Lugia auseinandersetzen wollt.
Takeshi Shudo.
Genau, Takeshi Shudo hat eine sehr tragische Geschichte, tatsächlich nach Pokémon auch noch. Er hat sich halt stark dagegen geweigert, dass sein Pokémon oder sein Lugia in die Serie, in die Spiele aufgenommen wird.
Jo. Aber deswegen hat es auch, ich finde auch, das ist auch, glaube ich, so ein Grund, warum es doch ein sehr spezielles Design hat für ein Pokémon. Es ist schon sehr Pokémon-esk, aber irgendwie hat es eben gerade so im Vergleich mit Ho-Oh, das ja wirklich auch ins Spiel konzipiert wurde, hat es einen leicht anderen Touch. Es ist ein bisschen Anime-mäßiger, oder? Nicht so, so Spieldesign, sondern eher ein Anime-Design, würde ich jetzt behaupten.
Ja, doch, gehe ich mit, ja.
Ja. Auf jeden Fall ganz interessant. Ich glaube, es gibt auch sonst kein Pokémon, das zuerst für den Anime konzipiert wurde und dann erst in die Spiele gekommen ist, oder?
Nee, ich glaube nicht. Darum reiht das sich auch ganz gut mit der Entstehungsgeschichte. Also der Darstellung, dass Lugia ja der Anführer der drei Vögel ist, der legendären Vögel, oder die Anführerin, keine Ahnung, der legendären Vögel ist, weil das ja auch speziell in dem Film so vorkommt. Ne? Also Lugia und die drei legendären Vögel sind ja eigentlich aus einer anderen Generation, aber Lugia ist ja der Anführer davon. Genau.
Ja.
Andererseits taucht auch Lashoking in dem Film auf, also.
Ja, aber das wurde ja wahrscheinlich dann schon für Spiel vorher konzipiert, schätze ich.
Ja.
Ja. Ja, auf jeden Fall wirklich, also das Ganze drumherum, vor allem eben so, es gibt ja nicht nur diesen Lugia-Effekt, es gibt ja doch einige spannende Effekte rund um den Anime. Da sind wir ja jetzt nicht ganz so hart drin, aber da gibt es schon einiges nachzulesen, auf jeden Fall. Aber Lugia, das ist halt wirklich so eine Geschichte, die kennen halt viele so aus der Community, die wussten das eh schon, vor allem die alten Hasen, die eben in der Zeit auch wirklich die Spiele gespielt haben, ins Kino gegangen sind und so weiter, da hat man das doch irgendwie so ein bisschen mitbekommen.
Ja.
Auf jeden Fall sehr interessant.
Was auch ganz witzig war, weil wir beim Anime kurz bleiben, gibt es ja eine Anime-Folge mit einem Baby-Lugia. Mhm. Was halt auch eigentlich sich komplett der Sache mit den legendären Pokémon, die ja sich nicht fortpflanzen können oder so, aber das erklärt zumindest, wenn Lugia irgendwie doch, keine Ahnung, entsteht, gibt es wohl eine Babyform von. Aber die Babyform ist halt einfach nur ein sehr kleines Lugia. Keine Baby.
Es ist keine Vorentwicklung, ja. Es ist einfach ein Lugia.
Ja.
Genau.
Nur halt.
Ja, genau. Gut, auch interessant, neben der Backstory sind natürlich die Werte. Wir haben ein legendäres Pokémon. Es hat eine Basiswertsumme von 680. Ja, muss ich jetzt, glaube ich, nicht viele Pokémon nennen, die auf gleicher Stufe sind. Mewtwo zum Beispiel, Rayquaza, Dialga, Palkia. Also die ganzen legendären Pokémon, die hauptlegendären Pokémon vieler Spiele oder die Box-Legendären, wie man auch sehr gerne sagt, Cover-Legendären, die sind alle in dem Bereich 680 auf jeden Fall. Und aufgeteilt sind die Werte folgendermaßen. Und das hat mich überrascht tatsächlich, weil das habe ich noch nie so richtig nachgeschaut, erst jetzt in die Folge. Die niedrigsten Werte sind der Angriff und der Spezialangriff bei Lugia. Die liegen beide bei 90. Dann haben wir den KP-Wert, der ist bei 106. Die Initiative liegt bei 110. Die Verteidigung liegt bei 130 und die Spezialverteidigung bei 154. Ist somit unter anderem, hat das die höchste Spezialverteidigung aller Flug-Pokémon neben Ho-Oh und meist höchste Summe aller Generation 2-Pokémon. Ja, das ist klar, ist legendäres irgendwo. Aber ich bin auf jeden Fall überrascht, dass Lugia so einen vergleichsweise niedrigen Angriffswert hat, also Angriff und Spezialangriff. Das ist ein defensives Pokémon und das hätte ich tatsächlich überhaupt nicht erwartet. Ich dachte, dass Lugia das Hau-drauf-Pokémon ist, eine Attacke nach der anderen reinknallen und den Gegner halt zerstören, aber rein von den Werten ist das eher eine defensive Bank.
Ja. Ich glaube, das ist einfach so eine falsche, keine Ahnung, vielleicht Mandela-Effekt bei uns beiden. Weil ich habe Lugia auch sehr stark, es ist ein legendäres mit einem 680er Wert. Also ich habe das auch mal sehr stark in Erinnerung gehabt, dass es halt gut reinhaut. Und ich nicht, dass jetzt 90 Angriff und 90 Spezialangriff wenig sind. Aber irgendwie ist es doch weniger, als wir erwartet haben oder wir in Erinnerung hatten. Aber dennoch hat sich das spielerisch ja auch gar nicht so gezeigt. Also, dass es nicht stark ist. Aber gut, das bringt vielleicht 86 Basiswertsumme mit sich.
Das auf jeden Fall. Ich hätte es jetzt vom Gefühl her, hätte ich es jetzt gedreht. Also, dass der Angriffs- und der Verteidigungswert geswappt sind, so quasi. So hätte ich es jetzt rein von meiner Erinnerung und von der Optik her und von meiner Meinung nach der Darstellung her, so auch im Film vielleicht, hätte ich das halt gedreht. Aber wir sehen, es ist ein defensives Pokémon, was aber natürlich super interessant ist, wenn man so einen hohen Wert hat und dann eher defensiv unterwegs ist, weil, wie du schon gesagt hast, 90er Angriff und Spezialangriff ist jetzt nicht schlecht. Da sind wir immer noch in einem guten Bereich. Also das teilt gut aus, hält mega gut dicht quasi, also das hält einfach sehr viel aus und das ist natürlich, das kann natürlich im Kampf dann auch die Vorteile bringen. Ähnlich wie man oft beim Football sagt, Defense wins the championship, also die Verteidigung ist da oft mal wichtiger als der Angriff, weil wenn du nichts kassierst, dann kannst du gut austeilen und hier, wenn man viel aushält, kann man halt auch mit mittelmäßigen Angriffen gut wegchippen. Ist da sicher nicht uninteressant.
Ja.
Obwohl es halt auch mega offensive Attacken hat, wenn man sich's anschaut. Also alleine schon, also ich habe halt Lugia im Kopf mit Hydropumpe und Luftstoß. Also einfach krasser Angriff, also Spezialangriff. ich meine, mit einem Psycho-Stab hier, Psychokinese natürlich, Orkan, was halt mega stark ist. Wir haben sehr viele gute offensive Attacken im Attackenpool. Mhm. Natürlich auch sehr viele defensive Attacken. Wir haben hier Reflektor, Lichtschild, Erholung zum Beispiel, Delegator, Gedankengut, rechte Hand, okay, gut. Also es hat wirklich einen bunten Mix so in Attackenpool.
Mhm. Witzigerweise also, rechte Hand, es hat auch eine linke Hand.
Es hat zwei Hände, die fliegen können. Nee, Genesung, Ring, also es hat, mich wundert gerade echt sehr viel bei dem Pokémon. Ich hatte das gar nicht am Schirm, dass das so gemischt auch gespielt werden kann, dass es eben sehr defensiv ist. Also ich hätte gesagt, dass wenn ich jetzt da nicht drüber geschaut hätte, hätte ich die Hand ins Feuer gelegt, dass das so 90% offensive Attacken hat. Alles, was defensiv ist, ist egal, weil beste Verteidigung ist der Angriff. So in die Richtung hätte ich Lugia eingeschätzt. Aber offensichtlich nicht. Ja. Ansonsten Psychoflug natürlich. Da haben wir jetzt mit Psycho sowieso schon grundsätzlich einen guten Typen. Flug hilft zumindest gegen Käfer. Also da so ein bisschen die Synergie. Psycho hilft jetzt Flug aber nicht, weil es Elektro jetzt nicht resistiert. Wir haben 5 Schwächen. Wir haben Gestein, Geist, Elektro, Eis und Unlicht als Schwächen. Dafür natürlich durch Flug die Bodenimmunität.
Ja.
Also die beiden Typen geben sich jetzt nicht unbedingt mega viel, aber ein bisschen was, also diese Käferneutralität dann, die immerhin da ein bisschen hilft.
Es erlernt zum Beispiel jetzt hier für Geist, er kann das Spukball erlernen als Konter. Sonst natürlich gegen Elektro, sonst gäbe es halt noch Erdbeben, was es erlernen kann, oder Erdkräfte, auch wenn du eine Immunität hast. Und sonst Gestein, ja, Erdbeben.
Wasserattacken, Hydropumpe. Ja,
Wasserattacken, stimmt, kann es auch. Und gegen Eis sehe ich jetzt, da habe ich eine Stahlattacke gesehen. Eisenschädel. Die einzige Schwäche, die bleibt, ist Unlicht. Und dafür hat es seit Generation 2 kein Upgrade bekommen.
Das stimmt, ja. Mich also, wundert, dass es keine Kampfattacke hat. Also sowas wie Aurasphäre hätte ich jetzt bei Lugia schon irgendwo gesehen.
Also, keine Ahnung, Mondstrahl, Mondschein.
Ja. Also ein guter Konter jetzt zum Beispiel für Lugia wäre Morpeko als Elektro-Unlicht-Pokémon, würde ich sagen. Wäre jetzt nicht schlecht. Oder was haben wir denn? Gestein-Unlicht, haben wir da was? Ja, Despotar. Klar. Also Despotar ist auch gefährlich für Lugia auf jeden Fall. Ansonsten natürlich die reinen Unlicht-Pokémon, weil die halt auch wirklich keinen Schaden durch Flugattacken erhalten. Und auch generell eben der Attackenpool, also wirklich ein starkes, reines Unlicht-Pokémon wäre natürlich eine gute Antwort gegen Lugia.
Ja. Wobei ich auch hier bei Morpeko eher die Sorge habe, wenn das Lugia doch eine Bodenattacke kann.
Ja, klar, ja.
Eher nicht, aber wir kennen ein Unlicht-Pokémon, was schweben kann, auch wenn es das nicht braucht. Das nennt sich Trikefalo.
Ja.
Das könnte Probleme gegenüber. Aber dann, zum Glück hat Lugia ein paar Drachenattacken, also könnte das Trikefalo damit einheizen. Oder Eisattacken. Könnte es dem Drachenpokémon einheizen.
Ja.
Ja. Weil sonst, wie du gesagt hast, ja genau, reines Unlicht-Pokémon wäre halt so schon das Beste.
Ein Zoroark halt zum Beispiel, ist nicht schlecht.
Genau, oder auch so ein Krypuk oder Zubiris.
Aber wäre auch nicht schlecht, ja stimmt.
Ultra stark sind, aber dadurch, dass sie Geist-Unlicht sind, werden sie auch von Geist nicht effektiv getroffen.
Genau.
Das heißt, da kann es auch schon gut was. Aber nichtsdestotrotz, Lugia hat einen sehr bunten und sehr guten Movepool. Das heißt, du musst halt mit allem rechnen, wenn du gegen Lugia spielst.
Auf jeden Fall, ja.
Aber mit vielem. Allem leider noch nicht ganz, aber mit vielem musst du rechnen. Und Das ist so der Punkt, warum ich Lugia tatsächlich damals in Pokémon Silber auch ein paar Mal benutzt habe, weil ich habe ja mein Silber, nachdem ich es durchgespielt habe, wieder von vorne angefangen und so weiter und so fort. Und als Kind denkst du halt nicht nach oder denkst du, okay, ich tausche mein Team aus, ich schließe meine Pokémon so ins Herz oder so. Ich habe dann Lugia mehr als oft genug ins Team genommen, sobald man das fangen konnte. Und damit theoretisch eigentlich ganz Kanto gesäubert.
Ja. Ist gar nicht so schwer mit einem Lugia, das stimmt. Ja, ich habe Lugia schon auch ein paar Mal gespielt, aber halt jetzt auch wirklich nur so ein bisschen im Late Game ausprobiert, vor allem in Kristall. Ich hatte ja, die Silber Edition hatte ich ja nicht, ich hatte ja Gold, deswegen war ich da eher mit Ho-Oh unterwegs, beziehungsweise Hard Gold, Soul Silver habe ich damals ausgelassen tatsächlich. Deswegen bin ich eben ein bisschen versierter mit Ho-Oh. Lugia habe ich aber trotzdem natürlich ein bisschen ausprobiert. Was mich nur immer gestört hat, tatsächlich im Vergleich Ho-Oh gegen Lugia, ist, dass ich es einfach ultra nervig fand, dass man für Lugia in die Strudelinseln musste. Also da war Ho-Oh mit dem Zinnturm oder später, glaube ich, der Goldturm, war einfach viel entspannter, weil man war schon in Teak City, man musste da nur reinlatschen, so ein paar Stockwerke rauf, das war auch gar nicht so kompliziert. Und mit Lugia musste man halt in diese dummen Strudelinseln, musste unbedingt ein Pokémon mitnehmen, das Whirlpool kann, was ja eh eine lahme Attacke war.
Ja, stimmt.
Muss in die Strudelinseln da drin dann noch so ein Stärkerätsel, glaube ich, lösen, damit man wirklich auch runterkommt. Und ich glaube, man Blitz brauchte man auch in den Strudelinseln. Also das war halt so einfach ultra lästig, zu Lugia zu kommen. Im Vergleich zu Ho-Oh, wo man wirklich gechillt den Turm rauf gelatscht ist. Und das hat mir auch grundsätzlich Ho-Oh auch schon ein bisschen sympathischer auch gemacht.
Ja, das verstehe ich. Allein einfach aus dem Grund, weil ich hatte halt nur Silber, darum musste ich mit Lugia spielen. Ich meine, Ho-Oh kriegst du ja auch in Silber, aber halt viel später.
Genau.
Das habe ich nämlich auch schon vergessen, aber ja, also Lugia kriegst du ja auf Level 40 in Silber, darum kann man das auch noch gut mitnehmen gegen Claire. Sandra und die Top 4, weil dann bist du ja immer noch im gleichen Level so, weil es auf Level 40 ist, aber ja, ich verstehe dich da schon, wenn es halt nervig ist. Also ich weiß, dass das Stärkerätsel zumindest konnte ich auswendig, eines der wenigen, weil ich so oft durchgespielt habe. Aber danach, also andere Stärkerätsel habe ich immer wieder vergessen, muss ich immer wieder von vorne machen.
So geht es mir mit dem Eispfad. Ja. Wie man da richtig rutscht auf dem Eis. Boah,
das vergesse ich auch ständig.
Das vergesse ich immer wieder. Ja. Aber vielleicht auch, dass wir mal kurz auf die Backstory, die In-Game-Lore gehen, bevor wir wieder so ein bisschen weitergehen. Da können wir ja auch jetzt beides zusammennehmen, weil Ho-Oh und Lugia sind ja quasi in-game geschichtlich, sind die ja einfach eng verbunden. Und das ist tatsächlich so eine Einbindung in die Geschichte, die zwar jetzt keine direkte Auswirkung auf das Spiel hat, weil es ist ja egal, was mit den Türmen passiert ist. Du spielst halt dann Gold, Silber, Kristall. Ja, Kristall jetzt nicht, aber Gold, Silber spielst du ja trotzdem normal durch. Ganz egal, was da mit den Türmen passiert ist. Aber trotzdem finde ich es mit einer der schöneren, legendären Geschichten in der Pokémon-Welt. Es lief ja so ab, also in Teak City gab es ja zwei Türme. Den Zinnturm eben ursprünglich, ich glaube später war es der Goldturm oder der Bronzeturm, ich weiß es nicht mehr. Der Bronzeturm war es dann später in Hard Gold, glaube ich. Oder Glockenturm. Nee, Blödsinn. So, jetzt nochmal. Der Zinnturm war später der Glockenturm. Da wurde Ho-Oh verehrt. Und der Bronzeturm ist der Turm im Westen, wo Lugia verehrt wurde. Der Bronzeturm kam dann durch einen Brand, wurde der zerstört. Weshalb Lugia auch dann auf die Strudelinseln quasi sich verdrückt hat. Der war dann ein bisschen, glaube ich, auch pisst mit den Menschen. Ja. War da enttäuscht, dass das zerstört wurde und hat sich dann eben verabschiedet und ist in die Strudelinseln geflüchtet. Und jetzt kommt ja dann die Geschichte, wo es dann mit Ho-Oh hauptsächlich auch weitergeht. In diesem Turm, in diesem Bronzeturm waren drei Pokémon, die eigentlich namenlos sind. Man weiß nicht genau, was das für Pokémon waren. Mhm. Und die kamen um in diesem Brand. Und dann kam eben Ho-Oh an und hat diese drei Pokémon wiederbelebt. Und die wurden dann zu Entei, Suicune und Raikou. Was genau. Ja bekanntermaßen mein Lieblingstrio an legendären Pokémon ist. Deswegen mag ich die Geschichte auch so gern. Und deshalb findet man die auch in der Ruine des Bronzeturms. Und ja, Ho-Oh wird halt weiter verehrt in Teak City durch den Glockenturm oder Zinnturm und Lugia ist verschwunden auf die Strudelinsel. Das ist zwar so ganz kurz erklärt, eine wirklich kurze Geschichte, aber ich finde das irgendwie sehr schön, weil das so dieses Zusammenspiel aus der Menschheit, aus der alten Zeit, wo noch eben Pokémon verehrt wurden, wo man Angst vor diesen Pokémon hatte und so weiter. Also das wird hier ganz gut symbolisiert, finde ich.
Was halt auch wirklich gut zusammenpasst mit dem Film, der ja vorher kam, weil die Pokémon Lugia ja auch auf so Inseln gelebt hat. Natürlich sind jetzt die Strudelinseln nicht die Inseln, die aus dem Anime-Film. Aber nichtsdestotrotz ist die Idee halt ganz cool. Und ja klar, es ist das Taucher-Pokémon. Es sollte auch eher im Wasser bleiben oder am Wasser. Mhm. Dann finde ich das auch ganz gut geregelt, tatsächlich. Also, da hat Game Freak ganz Witziges auf die Beine gestellt.
Ich finde auch, dass das gut passt. Und was ich halt auch an der Story so generell ganz gern mag, ist, wir sind ja beide sehr große Japan-Fans insgesamt und ich habe halt auch das Gefühl, dass gerade die Geschichte mit Ho-Oh und Lugia, mit dem zerstörten Turm, mit der Angst davor, dass sich das Pokémon rächen würde und so weiter, das hat für mich so einen krassen Japan-Touch auch. Also könnte halt wirklich in jeder Stadt in Japan irgendwo so ein Turm stehen. Und die sind ja auch eben extrem, haben ja da extremen Respekt vor solchen Gottheiten. Das gefällt mir so gut. Deswegen ist auch Johto mit einer meiner meine Lieblingsregion, weil es einfach dieses traditionelle, diesen Spirit, diesen traditionellen japanischen Spirit einfach extrem gut transportiert, vor allem in Teak City und das eben vor allem auch mit dieser Geschichte von Ho-Oh und Lugia.
Ja, nee, stimme ich zu. Also ich glaube, tatsächlich gibt es sogar eine reale Inspiration dazu. Ich weiß es nicht mehr genau, woher das kommt. Aber
gibt es sicher, ja.
Ja, gibt es auf jeden Fall. Und das würde ich jetzt da so einbeziehen. Ja, was wir sonst noch kurz besprechen können zu Lugia, ist die Spezialattacke. Luftstoß. Das ist einfach eine... Luftstoß ist eine Flugattacke, eine spezielle Flugattacke mit einer Stärke von 100, einer Genauigkeit von 95. Trifft normal, aber hat eine erhöhte Volltrefferquote. Das heißt, Lugia kann damit öfters critten.
Ja, das kann auch richtig ekelhaft sein, also Volltreffer. Und das hatte in der zweiten Generation so eine mega krasse Animation. Da hatte ich immer Angst, okay, wenn die Attacke gezündet wurde, dann wusste ich, okay, jetzt ist dann Schluss. Ja. Vor der hatte ich immer Angst.
Schluss mit lustig.
Ja.
Ja, sonst, ja, das war's. Sonst, wir haben, Lugia hat auch einen berühmten Trainer, auch wenn es dir nicht gefällt. Aber Lugia hat einen berühmten Trainer, nämlich Fall. In Schwarz 2, Weiß 2.
Es ist so unverdient.
Ja.
Es ist so unverdient, dass er es hat.
Ja. So ist das mit dem Fall.
Er ist das im World Tournament wahrscheinlich, oder? Aber da haben dann, glaube ich, alle irgendwann mal irgendein legendäres Pokémon und da ist es schon naheliegend, dass er halt
genau im World
Lugia Tournament hat. Jo.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Shiny.
Mhm.
Shiny Lugia hat sich ja doch schon gut verändert, nämlich alles, was bläulich ist, ist jetzt rötlich geworden, schon fast so Magenta-Farben.
Mhm.
So majestätisch. Vorher war es so ein royales Blau, jetzt ist das so ein königliches Magenta.
Ja. Ich finde es ja meh. Also, es gefällt mir nicht schlecht. Ich finde es aber auch nicht gut. Aber vermutlich liegt das einfach daran, dass ich gerne das Lugia aus Pokémon XD, das schwarze Lugia,
ja,
gerne als Shiny hätte, weil das sieht halt einfach echt mega krass aus. Das wäre ein richtig geiles Shiny. Aber das kam ja erst nach den ersten Shinies, deswegen hatte man sich da vorher schon auf diese rote Farbe geeinigt. Mhm. Es gefällt mir nicht schlecht, aber ich finde es so ein bisschen wenig.
Mhm. Ja, ich verstehe dich da. Also ich hätte auch eher gedacht, so dass, keine Ahnung, das Weiß einfach vielleicht ein bisschen verändert wird. Ja, schwarz wäre halt naheliegend, ne, weil das wäre halt schon cool, aber ne, ich sehe. Ich bin fein mit dem Shiny von Lugia. Also ich mag das auch so an sich. Macht eine Menge Spaß, das Pokémon immer Shiny zu hunten. Darum, bei mir ist das ein A-.
Wow, echt? Okay. Ja. Vielleicht bin ich ein bisschen zu kritisch. Ich habe C+ aufgeschrieben, aber ich glaube, ich gehe auf B, weil ich finde es ja nicht schlecht. Ich finde es nicht schlecht, aber ich finde es halt auch nicht gut. Ich gehe auf ein B-. Was mir gerade einfällt, was natürlich sehr schön gewesen wäre, wäre ein goldenes Lugia gewesen, so als Nod zu Silber- und Gold-Edition.
Wäre ja, genau. Cool, ich glaube, heutzutage wäre das wahrscheinlich so der Fall. Ich glaube, heutzutage hätte Game Freak das wahrscheinlich so gemacht, dann wäre das Lugia golden und ein Ho-Oh als Shiny Silber oder Weiß, aber das war damals halt noch nicht so gang und gäbe.
Ja, schade.
Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu Ho-Oh, im Englischen bekannt als Ho-Oh, das Regenbogen-Pokémon mit der Pokédex-Nummer 250 von Typ Feuerflug.
Seine Federn besitzen 7 Farben. Man sagt, dass demjenigen, der es sieht, ewiges Glück beschieden ist. Das ist ein Pokédex-Eintrag von Schwarz-Weiß und Schwarz-2-Weiß-Zahl. Ja, und mit Ho-Oh haben wir das legendäre Pokémon, das allererste legendäre Pokémon, das wir im Anime gesehen haben. So das erste Generation 2 in den Spielen erhältlich war.
Ja.
Weil, wie jeder weiß, oder die meisten wissen, in der ersten Folge des Animes am Ende sieht Ash mit seinem Pikachu ein Ho-Oh vorbeifliegen. In der damaligen Version noch gold gefärbt, weil es laut PokeWiki gab es damals die richtige Farbpalette hatten, oder die offizielle Farbpalette gab es damals noch nicht, deswegen haben sie es einfach gold gemacht.
Ja. Ja, ich glaube, das macht schon Sinn. Ja, da fliegt so ein legendärer Vogel, dann machst du den halt und dann weißt du halt nicht, welche Farben. Aber Gold passt dennoch, weil es ja das Coverlegi von der goldenen Edition ist.
Ja, absolut.
Ja. Hattest du einen Pokédex-Eintrag?
Habe ich schon vorgelesen. Die 7 Farben.
Schwarz, stimmt,
weiß.
Ja.
Schwarz, 2, weiß, 2.
Oh. Stimmt, ja.
Kurzer Geheimnis. Ja, optisch, Ho-Oh ist ein Vogel.
Ho-Oh ist nicht nur ein Vogel. Ho-Oh ist ein, doch schon von optischen her ähnelt es sehr stark einem chinesischen Phönix. Und zwar, die haben auch noch bestimmten, ich glaube, die heißen auch Ho.
Ja, gab es da nicht auch noch so Feng Huang oder so irgendwas?
Feng Huang ist, ich glaube, das ist aber was.
Wieder was anderes.
Ja, glaube, keine Ahnung. Das ist der Feng Huang, ja.
Feng Huang, genau.
Der chinesische Phönix, ja.
Genau. Ja, wir haben hier einfach einen. Ich finde es ja spannend, weil ich finde die Farbgebung von Ho-Oh relativ basic. Also es sieht halt aus, wirklich, es könnte theoretisch, wenn man dieses zweite Federnpaar bei den Flügeln wegnimmt, dann könnte es echt so ein stinknormaler Vogel sein. Wir haben einen Vogel mit hauptsächlich so rötlich-bräunem Gefieder, rötlich-braunem Gefieder. Die zweite Federnreihe hat dann so einen Grünstich. Die Schwanzfedern und am Kopf hat es auch noch so einen Federnfächer, die sind dann golden.
Ja.
Und der Bauch ist weiß.
Genau.
Es sieht halt wirklich aus wie so ein edler Phönix, finde ich. Und vor allem, wenn es durch die Lüfte schwebt und so ein goldener Glanz um es herum hat, dann sieht das schon echt legendär aus, würde ich schon behaupten.
Ja, ich glaube, ja doch, also Ho-Oh ist schon legendärer Phönix und das Gute ist ja, es hebt sich auch sehr stark ab von Lavados, was ja auch ein Phönix ist. Mhm. Darum finde ich das halt gut, weil du hast halt eigentlich in der zweiten Generation schon eine Menge an Feuerflug-Pokémon. Glurak, Lavados und Ho-Oh, eigentlich schon mehr als nötig. Zwei davon sogar legendär.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, ich finde es gut, dass es sich so stark von Lavados unterscheidet. Und ja, und halt durch den Touch, den asiatischen Touch, passt es auch wunderbar in diese, ja, in Johto rein, was ja auch nochmal ein Ticken japanischer angehaucht ist als Kanto.
Ja, absolut. Und ich finde auch tatsächlich, also wir haben es ja schon angesprochen, obwohl Lugia ja jetzt nicht für die Spiele konzipiert wurde und jetzt nicht so in dieses japanische Setting hineindesignt wurde, finde ich, dass sie sich schon, gerade wenn man sich so die Covers von Heart Gold und Soul Silver ansieht, die ja so ein bisschen eben so eine Synergie auch haben, ich finde, die beiden passen einfach als Pärchen auch gut zusammen mittlerweile. Also sieht schon ganz cool aus, wenn man die nebeneinander hat, die beiden.
Ja.
Ich mag auch, dass das Ho-Oh eigentlich in den meisten Artworks mit diesen erhobenen Flügeln wie so ein Sonnenrad sieht das ja, oder wie so eine Sonnenscheibe sieht das ja aus. Das finde ich halt auch cool, dass das so charakterisiert wird, hauptsächlich, dass die Flügel wirklich da so eben einen Kreis bilden, mehr oder weniger, und eben dieses Sonnenthema sehr gut repräsentiert wird. Ja.
Sonne, Gold. Und im Vergleich zu Lugia hatte Ho-Oh ja auch ein bisschen Gold an sich. Also du hast ja den Kamm, den Schnabel und auch den, den Schweif.
Genau.
Und ich finde es halt witzig, dass die Federn, die ja, auch wenn du Lugia jetzt Ho-Oh dir so anguckst, hat ja keine 7 verschiedenen Farben. Aber dass die Federn halt, wenn du eine hast, so 7 Farben widerspiegeln. Das finde ich ganz cool.
So im Licht. Eben auch so mit dem Zusammenspiel mit dem Sonnenlicht irgendwie, das passt auch wunderbar zusammen. Genau.
Ja.
Gut, dann schauen wir uns die Statuswerte an. Auch Ho-Oh hat eine Basiswertsumme von 680. Legendäres Pokémon, muss ich nicht wiederholen. Aber die Werte sind anders aufgeteilt. Der niedrigste Wert von Ho-Oh ist die Initiative und die Verteidigung. Die liegen beide bei 90. Dann haben wir Kraftpunkte 106, Spezialangriff bei 110. Der Angriff liegt bei 130 und die Spezialverteidigung bei 154. Und ich habe davor ja schon gesagt, gemeinsam mit Lugia die höchste Spezialverteidigung aller Flug-Pokémon. Zugleich hat Ho-Oh die höchste Spezialverteidigung aller Feuer-Pokémon. Ho-Oh hat auch zusammen mit Reshiram den höchsten Angriffswert aller Feuer-Pokémon. Und wie bei Lugia schon gesagt, die höchste Basiswertsumme in der zweiten Generation. Und das ist jetzt genau umgekehrt zu Lugia. Hier hätte ich tatsächlich erwartet, dass Ho-Oh das defensive Pokémon ist. Also für mich sind die beiden einfach wertetechnisch total geswappt, weil ich hätte nicht erwartet, dass Ho-Oh eine 130er Angriff hat. Ich meine, Spezialangriff 110, ja, passt, ist sehr stark, hätte ich jetzt auch erwartet, so bei so einem Feuervogel. Aber der Angriff, der physische Angriff bei 130, das ist ja richtig krass.
Ja.
Und man würde ja eben eher erwarten, dass so ein Phönix-Vogel, ein riesiger Phönix, dass der eher defensiv unterwegs ist, weil der halt Attacken abfängt, tankt und sich bei Nöten wiederbelebt, unter Anführungszeichen, als Phönix. Aber hier ist eher eben dieses, ja, Angriff ist die beste Verteidigung. ein wütender Feuervogel, der pickt dir die Augen aus mit einer 130er Angriff. Der ist da nicht auf ja. Verteidigung aus, der haut rein, aber sowas von.
Der rammt dich einfach weg.
Ja.
Ich glaube, das ist nochmal als Gegenstück zu Lavados, weil ich glaube, Lavados war ein spezieller Angreifer. Wenn ich das mal kurz vergleichen kann. Ja, Lavados war spezieller Angreifer als legendärer Vogel. Darum finde ich es eigentlich schon gut, dass Ho-Oh dann halt ein physischer Angreifer ist. Mit einer sehr hohen Spezialverteidigung, um Lavas zu zeigen, juckt mich nicht, was du machst. Mhm. Und ja, sonst an sich schon ziemlich gute Werte. 90 ist jetzt nicht die höchste Initiative, aber auch nicht die niedrigste. Es ist auf jeden Fall ist ein Phönix langsamer als ein Schnurrgast im Kampf. Aber gut, Katzen sind ja auch gut gegen Vögel. Also
das stimmt.
Ja.
Was vielleicht jetzt aber nochmal, um nochmal anzusprechen, so um die, ja gut, das ist jetzt schon das Spielerische, aber so mein Eindruck mit Lugia war ja, dass das ja offensiv richtig reinhaut. Und mein Eindruck bei Ho-Oh war jetzt so, ja, ist jetzt okay offensiv. Mhm. Also vielleicht liegt das aber auch daran, dass halt Feuerattacken damals noch speziell waren. Mhm. Und eben gerade Leutefeuer, da kommen wir sicher noch drauf dazu. Also als Signaturattacke, die hat schon ordentlich reingehauen, also auch mit einem 110er Spezialangriff, aber ich hatte halt immer so das Gefühl, nee, Lugia ist der Angreifer und Ho-Oh ist eher das Defensiv-Pokémon.
Mhm.
Ja. Vielleicht war das eben dieser Eindruck, der mich da so getäuscht hat.
Ich glaube, das liegt halt an das liegt einfach daran, dass Ho-Oh auch im Vergleich zu Lugia weniger Schwächen hat.
Möglich, Feuer, ja. Flug.
Dadurch hat Ho-Oh zwar eine Vierfachschwäche mit Gestein und eine normale Schwäche gegen Wasser und Elektro. Was halt auch ganz gut kommt, dass Lugia kein Wasser-Pokémon ist, weil sonst hätte es halt einen Step gegenüber Ho-Oh. Ho-Oh hat zum Beispiel gegen Gestein, hat das Bodenattacken, ne, Erdbeben, das hat auch gegen Elektro-Pokémon, also kannst du das mit Erdbeben, was dem ganz zugute kommt, weil mit einer 130 Angriff Erdbeben, ja, würde ich schon so spielen. Mhm. Und gegen Wasser, ja, ist jetzt nicht vielleicht die beste Attacke, aber so ein Solarstrahl oder ein Gigasauger.
Kann man schon
oder,
machen. Ja.
Oder ein Donner. Donnerblitz, obwohl, ja, ich sehe sonst keine physische Attacke. Die Ho-Oh da zumindest stützt, aber oder hilft. Aber ja.
Ja, immerhin.
Ja. Aber auch bei Lugia. Obwohl, Ho-Oh hat auch einen höheren Spezialangriff. Also ein 110 Spezialangriff ist ja auch nicht niedrig. Das heißt, ein Solarstrahl kann es schon gut raushauen.
Genau. Vor allem mit einem Sonnentag drauf oder sowas, das passt schon.
Ja.
Ja.
Selbst bei Regen kommst du dann halt mit Elektro um die Erde, mit einem Donner um die Ecke.
Mhm. Ja, und auch bei Ho-Oh haben wir tatsächlich einen sehr gemischten Move-Pool, also von sehr vielen offensiven Attacken, aber auch eben sehr viel Support-Attacken, auch hier Reflektor, Lichtschild, wir haben hier Genesung, Gedankengut, also sehr ähnlich aufgebaut wie Lugia, nur natürlich so die Attacken, die offensiven Attacken so ein bisschen abweichend. Aber ansonsten, das hat auch, ist sehr breit gefächert von eben, du hast schon Pflanze-Attacken erwähnt. Wir haben hier Spukball auch drauf. Wir haben Psychokinese, kann es auch lernen. Wir haben Bodenattacken, wir haben Feuer-Flugattacken sowieso, wir haben Elektroattacken. Also sehr, sehr breit gefächert auch der Movepool von Ho-Oh.
Was Ho-Oh sonst noch zusätzlich hat, ist halt eine Spezialattacke, nämlich Läuterfeuer, was eine physische Feuerattacke ist, mit einer Stärke von 100, einer Genauigkeit von 95. Und hier erleidet der Gegner Schaden mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%, dass er verbrannt wird. Mhm. Also
50% ist krass.
Ja.
Ja.
Das ist...
Ja.
Schon krass. Ja, und spielerisch. Ich habe in meinen Notizen geschrieben, dass ich das nicht benutzt habe, aber ich habe es ja benutzt dadurch. Ich habe nämlich komplett vergessen, dass man es ja in Silber auch fangen konnte, nur halt relativ spät. Nämlich erst auf Level 70. Und ich glaube, nachdem du erst Lugia bekommen hast, kannst du erst Ho-Oh fangen. Mhm. Und ich, das heißt, wenn du zum Zinnturm gehst, ohne Lugia kannst du, glaube ich, Ho-Oh gar nicht bekommen.
Ja, ich glaube, du musst auch das Spiel, zumindest die Liga einmal durchhaben.
Das kann auch sein, ja.
Ja. Und also muss man auf jeden Fall einiges machen, um das dann
genau zu bekommen. Genau, dann war nämlich das Pokémon, was ich zumindest dann auch, dann hatte ich Ho-Oh auch in Kanto benutzt. Mhm. Als ich dann nach Kanto konnte, hatte ich das dann auf jeden Fall im Team gehabt. Und ich glaube, auch einmal gegen Rot hatte ich das dann dabei. Aber das sind jetzt nur Vermutungen, weil ich kannte mich echt nicht dran erinnern. Ich habe ja in meinen Notizen geschrieben, gar nicht benutzt, aber ich weiß, dass ich das Pokémon als Kind auf jeden Fall benutzt habe.
Mhm, mh. Ja, ich habe es sehr oft benutzt. Mhm. Ich habe ja Gold, vor allem Gold-Edition, habe ich ja massig oft neu gestartet und durchgespielt. Und deshalb ist halt Ho-Oh auch für mich so mit das legendäre Pokémon. Ich bin dem halt in jedem Playthrough bin ich dem begegnet. Es ist für mich jedes Mal wieder majestätisch gewesen, auf diesem Turm oben gegen Ho-Oh zu kämpfen. Läuterfeuer ist dazu noch eine meiner Lieblingsattacken, so rein von der Optik auch. Ich finde das mega. Es ist, glaube ich, so von den Coverlegi Pokémon ist es, glaube ich, wirklich mein Lieblingslegendäres. Und auch sonst ist es halt wirklich ganz, ganz weit vorn. So auf einer Stufe mit Rayquaza zum Beispiel. Und liegt halt vor allem daran, dass ich das mit am meisten auch benutzt habe. Ich habe das auch sehr oft eben mitgenommen in die Liga, weil es halt quasi im Alleingang hat das zum Beispiel Koga zerlegt und auch Melanie, glaube ich, hat das im Alleingang zerlegt. Und ja, es ist halt einfach mega stark. Es ist deutlich einfacher zu bekommen als Lugia, was es auch sympathischer macht, eben wie gesagt schon. Und ja, es ist mein Kindheitslegi und deswegen halte ich so große Stücke darauf. Das ist so für mich, ja, da mehr oder weniger, wie soll ich sagen, das perfekte legendäre Pokémon.
Mhm. Ja.
Und es ist halt auch noch der Anführer von meinen Lieblings-sublegendären Pokémon. Das kommt halt noch dazu. Also als Anführer von Raikou, Entei und Suicune, wo es auch in der Community, vor allem in den Socials, wird das ja immer sehr schön dargestellt, so die Beziehung von Ho-Oh gegenüber den Bestien und die Beziehung von Lugia gegenüber den Vögeln, weil wir haben auf der einen Seite haben wir Ho-Oh, das jetzt quasi die drei Bestien wiederbelebt hat und das wird halt immer so als fürsorgliche Mutter dargestellt, so ja, ihr Kleinen, passt auf euch auf und wenn ihr ein Wehwehchen habt, dann kommt zu mir, dann heile ich euch und so weiter. Und dann haben wir Lugia, das halt aufgrund des zweiten Films wie so eine Distressed Mom, die Kinder nicht im Zaum halten kann, weil die halt ständig angreifen und sich gegen die Mutter auflehnen und Eisstrahl und Donnerblitz und Feuersturm gegen Lugia schießen. Und so. Also da gibt es einfach ultra gute Memes dazu. Und das liebe ich halt auch an dieser Generation, dass diese Beziehungen der legendären Pokémon zu den Sublegendären halt wirklich sehr, sehr, sehr schön dargestellt wird in der Community.
Ja, es sind halt unglaublich lustige Memes. Ho-Oh als Vater. Einerseits gibt's dann Memes, wo die Hunde voll lieb zu Ho-Oh sind, dann in einem anderen Meme rennen sie einfach vor Ho-Oh weg. Ja. Weil es einfach so das Standardding ist, was sie machen, auch in den Spielen. Es ist super witzig, ja.
Gibt auch da so ein Bild, wo sich Ho-Oh auf die drei Bestien quasi draufsetzt, wie so eine Mutterhenne und sagt so quasi, dass ihr mal nicht weglaufen könnt in die Richtung. Finde ich liebe das. Also die Beziehung, diese Beziehungen der Sublegendären zu den Legendären ist hier einfach so super.
Mhm. Ja. Sonst, ja, Ho-Oh hat keinen berühmten Trainer.
Was?
Ja. PokéWiki sagt nicht. Darum gehen wir ganz schnell zum Shiny.
Mhm.
Shiny Ho-Oh, kann man sagen, hat ein bisschen an Farbe verloren, weil die Farben etwas einseitiger geworden sind. Was sich nämlich verändert hat, sind die roten Flügel, die es hat, die sind golden geworden. Dafür sind diese grünen Spitzen, die es hat, sind dann halt so Richtung Rot gewechselt. Was jetzt halt zusätzlich noch neu ist, ist halt, dass dieser Kamm, der Schweif und auch der Schnabel sind jetzt silbern.
Genau.
Und hier hast du das halt mit dem Gold-Silber-Aspekt. Also theoretisch könnte das Shiny Ho-Oh einfach das Ho-Oh aus der ersten Folge sein.
Das könnte das Ho-Oh aus der ersten Folge sein, das stimmt. Aber ich muss sagen, es flasht mich gar nicht so sehr. Ja. Auch wenn es natürlich die Idee gut umsetzt mit Gold, Silber und so weiter. Aber ich finde, dass vor allem der silberne Schnabel und quasi am Kopf und am Schweif, die Federn, die sind mir ein bisschen zu blass. Das nimmt so ein bisschen den Effekt vom Pokémon weg. Und deswegen sieht es leider nicht ganz so eindrucksvoll aus im Gesamtbild, finde ich. Also es ist ein cooles Shiny, weil es sehr auffällig ist und eben diese Goldelemente, das mag ich schon, aber im Gesamtbild funktioniert es nicht ganz so schön.
Ein Grund ist ja halt, es hat noch beim normalen Ho-Oh hast du ja zwischen dem roten und dem grünen Federn hast du weißes Verbindungsstück. Mhm. Also ein bisschen weiß. Das fällt halt bei dem Shiny Ho-Oh komplett weg. Da ist es nämlich auch gelb oder orange. Weshalb das dann halt nicht so krass hervorsticht. Und zumal Rot und Grün ja schon sehr starke Kontrastfarben sind, also die sich ja gegenüberstehen. Weshalb dann halt von Gold auf Rot oder Gelb-Rot zumindest so der Unterschied nicht so krass ist. Weshalb ich das voll und ganz verstehen kann. Ich finde, das normale Ho-Oh, weil es so farbenfroh ist, viel, viel besser als das Shiny. Aber das Shiny ist kein schlechtes Shiny, weil es diese Gold-Silber-Aspekte richtig gut überbringt und dadurch das sehr gut macht. Ich habe Shiny Ho-Oh ein klares A gegeben.
Okay, ich bin bei einem B, weil mir eben das Gesamtbild dann zu unspektakulär ist. Mit diesem Silber, genau.
Ja. Ja, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit.
Mhm.
Ich fange einfach mal an. Das sind zwei legendäre Pokémon, also Nein und Nein.
Ja, also bei mir auch. Ich hatte Ho-Oh ewig oft, Lugia auch schon und für ein Storyteam sowieso nicht, weil legendär. Deswegen Nein und Nein.
Mhm. Ja, nun denn, wir machen dann weiter. Nächste Folge haben wir eine Spezialfolge geplant.
Mhm.
Darum werden wir den Zufallsgenerator nicht anmachen.
Leider.
Oder doch?
Nee, machen wir nicht.
Machen wir nicht. Gut, aber wir werden ein Pokémon wählen für die Folge, das auch thematisch da ganz gut zupasst.
Genau.
Ja. Und sonst, ich glaube, ihr habt da schon alle länger drauf gewartet. Also, wir wollen euch noch nicht zu sehr spoilern, dann sagen wir nicht, worum es geht. Darum kommen wir jetzt zu euren Kommentaren. Da ist jetzt ein bisschen was angesammelt. Mit der kleinen Pause zwischendurch. Mhm. Aber ja. Ich fange an mit dem Kommentar von Yoshi. Ich habe in Popo nie einen Tanzer gefunden, weil ich nie auf die Bäume geguckt habe. Das einzige Pokémon, ausgeschlossen von Exklusiv-Karmesin-Pokémon, das mir fehlt, ist die Weiterentwicklung von Reluk. Da musst du einfach mit deinem Reluk spazieren gehen.
Genau. Ja, und wegen Tanzer tatsächlich, das ist ja auch in ZA. Jetzt tatsächlich ein Thema. Schaut auf die Bäume, Leute. Da kann euch was entgehen.
Ja. So. Dann der nächste Kommentar von Justus. Wie viele Shinies habt ihr in ZA? Ich habe 27, Folge 2, bis Elisard kommt. 27 schon? Wow. Ich bin bei 6 oder 7. Ich weiß, ich glaube, eine Linie in der Box, eine Reihe in der Box sind 5 Pokémon oder 6 Pokémon, ne?
Ja. Ich hab bis jetzt 1. Also, das Voltilam ausgeschlossen.
Ich zähle das Voltilam trotzdem mit. Darum. Aber ich habe ja 2. Darum. 2 Shiny Voltilam. Dann der nächste Kommentar ist von Eisschweif. Ich habe in Pokémon Go ein Shiny Ho-Oh 3 Sterne. Bester Podcast, liebe Grüße. Ja, herzlichen Glückwunsch. Schon cool. Shiny Ho-Oh 3 Sterne.
Mhm.
Kann ich nicht viel sagen. Genau. So, der nächste Kommentar ist von Nikolai. Brawl Stars oder Fortnite?
Beides nicht, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann wahrscheinlich Fortnite.
Ich spiele auch beides nicht. Ich würde mich jetzt, also ich kann nichts genau sagen. Ich würde jetzt mich für keins von beiden entscheiden. Aber wenn ich müsste, nehme ich Fortnite. Ich habe keine Ahnung, habe ich nie gespielt.
Weil du Naruto spielen willst.
Nein. Sasuke. Von Ben. Hey, ich wollte nur fragen, ob ihr meinen Kommi von der Flunkiefer-Folge bitte lesen könntet. Zu meinem Team-DLC noch nicht, da ich es noch nicht habe. Ja, dann dein Kommentar zur Flunkiefer-Folge haben wir schon gelesen. Ich sehe den nicht unter den Kommentaren, die wir noch nicht vorgelesen haben. Und DLC-Team kann warten. Ich meine, kein Stress. Spiel das erstmal durch in Ruhe. So, nächster Kommentar ist von Anime-Suchti. Okay, ich verstehe, dass du dich nicht mit Leuten unter 18 treffen willst, aber können wir uns vielleicht trotzdem befreunden in Pokémon Go? Und das Shiny Krypto Shiggy hebe ich dir auf, falls wir uns mal treffen, wenn ich älter bin, wenn du willst. Alles Liebe, euer Anime-Suchti. Ja. Du kannst mich gerne adden. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war, aber da habe ich mal einen Freundescode vorgelesen. Da einfach nochmal alle Folgen hören.
Vielleicht kannst du den ja... Ist Anime-Sucht hier auf Discord?
Ich glaube nicht.
Ich glaube nicht, okay.
Genau. Ich habe meinen Freundescode damals geteilt in Pokémon Go. In Podcast. Ich habe eine der älteren Folgen. Ich glaube tatsächlich vielleicht unter den ersten 100 noch. Da ist auf jeden Fall drin. Und muss mir das Shiny Krypto Shiggy jetzt nicht aufheben, weil Krypto-Pokémon kannst du eh nicht tauschen. Darum kein Stress. Aber ja, kannst mich gerne in Pokémon Go adden. Du müsstest nur meinen Freundescode aus den Folgen raussuchen. Und das sage ich nicht, weil ich möchte, dass du die Folgen nochmal hörst. Hast du wahrscheinlich nicht. So, der letzte Kommentar ist von Otterjunge. Ich freue mich so, dass Tektas endlich den Mega bekommen hat im DLC. Als Frage nochmal, werdet ihr im DLC eigentlich neue Teams machen? Ich auf jeden Fall. Ach ja, ihr lagt mit eurer Vermutung richtig. Ciao. Was war denn für eine Vermutung? Otterjunge, letzter Kommentar. Okay, weiß ich nicht. Jedenfalls, ich weiß gar nicht, ob ich ein neues Team. Ich habe das gerade durchgespielt.
Ja, ich muss erstmal das Main Game durchspielen, da brauche ich aber nicht mehr lange. Ich weiß, dass ich nicht ein komplett neues Team mitnehmen werde, weil ich ja zum Beispiel Psiaugon ganz gerne behalten möchte.
Ich auch.
Ansonsten werde ich mal schauen, ob ich jetzt zum Beispiel sowas wie Mega Sarzenia und Flambirex habe ich jetzt doch recht viel benutzt, ob ich da ein bisschen switche, ein bisschen ausprobiere. Mal schauen. Vielleicht wird es kein fixes Team, aber so im Psiaugon bleibt sicher fix, aber ansonsten vielleicht so ein bisschen durchgeswitcht.
Ja, bei mir genauso. Ich glaube, wo ich halt noch Interesse dran habe, ist halt wirklich Mega Brigaron, weil ich da jetzt auch den Megastein dafür habe. Aber ich habe immer noch keinen Alpha Igamaro gefangen, also Elite Igamaro. Von den drei Startern fehlt mir nur noch das. Und das will einfach nicht spawnen, weil es voll nervig ist. Weil Igamaro, ich weiß nicht, ist ja im Boden. In Wildzone 17 ist es ja im Boden, aber es ist nicht ein fester Encounter wie Fynx oder Froxy. Das heißt, Igamaro. Ich hab's halt auch normal gefangen. Oder aus dieser Quest kann man das ja bekommen.
Genau.
Wo es halt mit Autos kämpfen will. Aber halt, ich hatte ein Alpha oder ein Elite, das ist mir ausgebrochen. Und seitdem kommt es nicht mehr.
Ja. Nee, ich habe ein normales noch dazu gefangen.
Ja. Das habe ich auch zu Brigaron schon entwickelt, das normale. Aber ich will halt ein, wenn schon ein Elite, damit das.
Verstehe.
Ja. Vor allem. Aber ja, ich würde halt auch Imperator rauswechseln, weil ich habe das auch sehr viel benutzt. Und Resladero. Aber die Option wäre dann halt Brigaron und Legios. Na, wieder zwei Kampf-Pokémon. Ich bin noch am Überlegen, was ich sonst noch reinnehme. Vielleicht Starmie. Ja. Obwohl, nein, ich habe schon Psycho-Pokémon mit Zyogon. Vielleicht nicht Starmie. Vielleicht Mewtwo.
Hast du schon Psycho-Pokémon mit Zyogon?
Stimmt, ja. Mist. Oh. Was hat Tattoo im Namen?
Ja. Ja, mal schauen.
Ja. Schauen wir. So, dann war es das mit der Folge zu Lugia und Ho-Oh. Nächste Folge ist wird eine Spezialfolge.
Genau. Also seid auch gespannt. Übrigens, was wir auch noch nicht erwähnt haben, die Zeichnungen haben wir heute nicht angesprochen. Da läuft immer noch die Aktion auf Discord. Also falls ihr Bock habt, uns zu unterstützen und eine Zeichnung zu machen zu den noch offenen Pokémon, meldet euch bei Baitworm auf dem Discord-Server. Wäre cool, wenn da ein paar Leute noch mitmachen würden. Genau. Owei, owei, das war's schon wieder mit Podrotz, dem Pokémon-Podcast. Macht's gut und immer daran denken.
Was sagt der Weihnachtsmann, wenn er im letzten Haus merkt, dass er keine Geschenke mehr übrig hat? Ho, 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 oh.
Oh, das ist nicht gut. Ich hoffe, ihr seid nicht das letzte Haus, bei dem der Weihnachtsmann sein wird.
Oder er sagt, ho, oh, wei, oh, wei.
Ho, wei, oh, wei.
Ho, oh, wei, oh, wei. Ja. Ja, doch, nein, die Folge kommt ja dann nach Weihnachten raus, also frohe Festtage euch. Und?
Die kommt vor Weihnachten raus.
Kurz, diese Folge kommt vor Weihnachten raus, die nächste Folge.
Die nächste oder nicht, ja, genau.
Genau, darum.
Frohe Weihnachten, genau. Jetzt war die Verwirrung verwirrt, mich selbst verwirrt.
Die Verwirrung ist verwirrt. Also, frohe Festtage euch allen.
Jo, macht's gut.
Zeit mit der Familie, macht's gut.
Und viele schöne Geschenke wünschen wir euch.
Ja, macht's gut, ciao.
Ciao.